Ja, ich hoffe, ihr seid alle wach trotz der Zeitumstellung und holt nicht eure Stunde Schlaf jetzt nach in der nächsten Stunde. Laut der Uhr da hinten muss ich um 11:30 fertig sein, aber nachdem die keiner umgestellt hat, habe ich ja heute deutlich mehr Zeit wie sonst. Also kein Problem, schaffen wir. Und um euch ein bisschen in Schwung zu bringen, damit ihr auch was denken müsst, habe ich gleich eine Herausforderung für euch. Erste Frage, schauen wir mal, wer ein bisschen aufgepasst hat in Kirchengeschichte. Ich weiß, so ein Fach gibt es nicht, aber vielleicht weiß es ja trotzdem einer. Wer kennt den Mann? Ja, was? Und, wer ist es denn? Nein, der war es nicht. Also man merkt, dass das keine Brüdergemeinde hier ist, die wüssten das wahrscheinlich. Das ist der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Wahrscheinlich habt ihr mehr von ihm heute noch, als ihr denkt. Zum Beispiel das Tischgebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Er hier, von ihm kommt es zum Beispiel. Die Tageslosungen, Zinzendorf. Also ein sehr bekannter Mann, der heute noch Einfluss hat. Okay, machen wir es ein bisschen schwieriger. Wer kennt den Mann? Ist ihr es? Ja, okay, ich verrate es euch. Also, es ist der Charles Wesley. Okay, und jetzt schauen wir mal, wer ganz schlau kombinieren kann. Dritter Versuch, wer kennt den Mann? Ja, John Wesley. So, und jetzt kommt aber die eigentliche Meisterfrage. Was haben die drei Männer alle miteinander zu tun? Das ist jetzt wirklich schwierig. Das warte ich nicht. Was könnten die miteinander zu tun haben? Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber bin jetzt fast mal so dreist zu behaupten, dass es wahrscheinlich stimmt, was ich jetzt sage. Ich behaupte jetzt, ihr würdet wahrscheinlich keinen von den drei kennen, wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte. Und das ist jetzt richtig schwierig, weil den kennen vielleicht die meisten nicht mal im Namen nach. Der hat Deutschland bis heute unglaublich stark beeinflusst. Das ist zum Staunen, was er alles gemacht hat, was ihr heute noch seht. Unser Schulsystem zum Beispiel in Deutschland, dass es dreigliedrig ist, liegt an ihm hier zum Beispiel. Viele andere Leute, die ihr kennt. Georg Müller, das Prinzip mit den Waisenhäusern. Er hier. Sehr gut. Das ist August Hermann Franke. Und was hat August Hermann Franke mit den drei zu tun? Es ist so, August Hermann Franke hat unter anderem eine Schule gegründet. Es war eine der ersten, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel über ihn erzähle, weil darüber könnte man eine Stunde erzählen, was er alles gemacht hat. Aber er hat ganz starken Wert gelegt auf Bildung und hat zum Beispiel unter anderem Schulen gegründet, hat noch ganz viele andere Sachen gemacht. Und in dieser Schule, bei ihm im Unterricht, war Zinzendorf ein Schüler. Das weiß fast kein Mensch, aber Zinzendorf war Schüler in den Schulen von August Hermann Franke. Und der August Hermann Franke, der hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder geschult werden, vor allem in Gottes Wort, und hat alles danach ausgerichtet, hat im ganzen Land Schüler zusammenbekommen, von den einfachsten Bürgern bis hin zu den Adelskreisen, und hat dadurch eigentlich unsere Gesellschaft bis heute beeinflusst, aber kaum einer weiß das. Und der Zinzendorf, der hat ja dann die Herrnhuter Brüdergemeinden gegründet, die dann wirklich in die Welt ausgegangen sind. Überall auf der Welt hat man Menschen gefunden, die aus diesem kleinen Herrnhut kamen. Und durch diese Herrnhuter sind auf einer Schiffsreise, sie waren nicht beide auf dem Schiff, nur einer, ich weiß jetzt gar nicht welcher, sind durch die Herrnhuter zum Glauben gekommen, die beiden Brüder. Also sie entstammen dem. Und da können wir im Grunde sehr schön die Linie ziehen, können wir uns fragen, es ist natürlich immer hypothetisch, aber was wäre, wenn August Hermann Franke nicht so starken Wert auf die Bildung der Kinder gelegt hätte in Gottes Wort? Wahrscheinlich hätte Zinzendorf sich nicht so entwickelt. Und ohne Zinzendorf keine Herrnhuter und ohne Herrnhuter vielleicht auch die beiden nicht. Und da können wir, wenn wir Linien malen, da viele Zusammenhänge sehen. Na, was hat es mit uns zu tun? Lasst uns die Bibel aufschlagen. Ganz kurze Geschichte, nur zwei, drei Verse. Markus 10, Verse 13 bis 15. Markus 10, 13 bis 15. Geschichte finden wir auch in Matthäus und Lukas, also ist uns tatsächlich auch dreimal überliefert in drei Evangelien. Markus 10, 13 bis 15. Und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ja, sehr kurzer Bibeltext. Wir sehen hier eine Gruppe Kinder, die zu Jesus gebracht wird. Das heißt nur, sie brachten sie, aber ich denke, das ist naheliegend, wer sie nur sein kann. Sie sind wohl die Mütter der Kinder gewesen. Und dann sehen wir die Jünger, die irgendwo verteilt um Jesus herumstanden. Und sie haben die Mütter mit den Kindern nicht nur weggeschickt, sondern sie haben sie auch noch getadelt. Also das heißt, wahrscheinlich klang das dann ungefähr so wie, ja, ihr Mütter, passt mal auf, seht ihr eigentlich nicht, wie beschäftigt Jesus ist? Schaut mal, was der alles zu tun hat. Die Leute umringen den überall, wo der hingeht. Der muss oft schon mit dem Boot rausfahren auf den See, damit er mal seine Ruhe hat. Er ist völlig arbeitsüberlastet und gestresst, ja, der muss die Pharisäer ständig zurechtweisen, der muss sogar Leute aus dem Hohen Rat belehren, wie den Nikodemus oder den Josef von Arimathäa. Außerdem muss er Kranke heilen und das Reich Gottes predigen. Und der hat jetzt eigentlich keine Zeit, sich mit euren Kindern zu beschäftigen. Schaut mal, wie viele Kranke hier sind. Es gibt jetzt viel Wichtigeres zu tun und eure Kinder, die haben ja eigentlich nicht mal irgendwas. Also, nett von euch, aber bitte lasst ihn mal in Ruhe. So stelle ich mir das ungefähr vor. Und wir sehen, die Jünger, die waren wirklich besorgt um ihren Meister, sehr eifrig, aber eigentlich wohl eifrig ohne Verstand. Es hat ihnen hier Unterscheidungsvermögen gefehlt und es hat ihnen vor allem gefehlt, dass sie das Herz Jesu nicht richtig kannten. Wäre jetzt eine Mutter gekommen und hätte erzählt, mein Kind wird von einem Dämon geplagt oder hätte eine schwere Krankheit, da hätten die Jünger sicherlich sofort gesagt, Platz machen, der Meister persönlich muss daran. Das ist seine Aufgabe. Und Kinder, die jetzt scheinbar nichts haben, die augenscheinlich keine Probleme hatten, da sahen sie überhaupt keine Notwendigkeit, dass die irgendwas mit Jesus zu tun haben könnte. Und das ist natürlich ein Riesenfehler. Wir wissen wirklich, vom Nordpol bis zum Südpol brauchen alle Menschen Jesus durch die Bank weg. Alle haben sie eins gemeinsam. Egal, wen ihr kennt, jeder eurer Verwandten, eure Arbeitskollegen, sogar der Briefträger und der Busfahrer von euch, alle brauchen Jesus. Es gibt sicher nichts Wichtigeres für eine sterbende Welt als einen lebendigen Christus. Und weil gerade diese sterbende Welt einen lebenden Jesus braucht, gilt das natürlich genauso für die Kinder. Und das hatten die Jünger noch nicht verstanden, aber sie waren ja auch noch in der Schule des größten Lehrers der Welt. Und sie taten hier eigentlich ein dreifaches Unrecht. Als erstes haben sie Jesus Unrecht getan. Und das ist ganz interessant, was wir über Jesus lesen. Wir sehen, er bekommt das Ganze mit und er wurde unwillig. Und das verdient schon Beachtung, weil wir lesen eigentlich selten, dass Jesus unwillig wird. Und von daher durchaus für uns interessant. Das muss eine wichtige Sache sein, wenn Jesus unwillig wird. Habe ich gedacht, unwillig, das verwendet man ja heute gar nicht mehr so in Deutschland. Da habe ich mal im Duden geguckt, was es denn so für Synonyme für unwillig eigentlich gibt. Da kam echt viel. Zum Beispiel gereizt, missmutig, mürrisch, übellaunig, verärgert. Und dann gab es tatsächlich noch eine Unterscheidung in verschiedene Dialekte. Und für unsere Region wurde hier vorgeschlagen, grantig. Also, das heißt, für alle, die von euch Deutsch reden, verärgert oder gereizt. Und für alle, die süddeutsche Übersetzungen brauchen, grantig. Jesus war also schlecht gelaunt, er war grantig. Und es verdient, wie gesagt, Beachtung, weil das ja nur selten vorkommt. Und wenn du dich vielleicht mal gefragt hast, wer ist eigentlich der kinderliebste Mensch, den ich so kenne, dann kann ich dir sagen, das kann ich dir mit Sicherheit beantworten, wer der kinderliebste Mensch ist. Es gab niemals einen kinderliebsten Menschen, als es Jesus war. Er war der Kinderliebste, den es je gegeben hat. Niemand war je ein größerer Freund von Kindern als Jesus höchstpersönlich. Und das können wir ganz sicher sagen. Und er selber, der den Himmel geschaffen hat, er hat die Erde geschaffen. Und alles, was im Himmel ist, hat sich selber erniedrigt und ist auch Kind geworden für die Menschen. Und war sich nicht zu fein, um selbst als Kind auf die Welt zu kommen. Ja, was sollten jetzt die Umstehenden denken über die Jünger? Die hätten vielleicht denken können, der Herr Jesus wäre auch einer von diesen arroganten Rabbinern, der nur einen auf Show macht und dem seine Selbstdarstellung wichtig ist. Und für die Kinder hat er kein Interesse. Also das heißt, der Ruf von der großen Liebe Jesu, der hätte ernsthaft geschädigt werden können durch die Jünger. Das war fast schon unbeabsichtigter Rufmord. Und nachdem Gottes Sohn, ja, dessen Wesen Liebe ist, indirekt zu unterstellen, dass dem nicht so ist, das ist natürlich eine Verdrehung seines Charakters. Und von daher musste Jesus da natürlich eingreifen. So durfte niemand mit seinem Ruf umgehen. Und sie taten auch den Müttern Unrecht, weil sie haben die Mütter für was getadelt, was Jesus ja genau richtig fand. Nämlich sie haben Kinder zu ihm gebracht und das war ja das, was er wollte. Und genau das haben sie verhindert. Jesus will, dass auch die Kinder zu ihm kommen. Und die Kinder, die wurden auch Unrecht behandelt. Deswegen habe ich gesagt, ein dreifaches Unrecht. Sie haben nichts Böses getan, sie wollten sich nicht aufdrängen. Und denkt daran, was Jesus für ein Mensch war. Ja? Als er zu den Jüngern gesprochen hat, folgt mir nach. Da haben die alles liegen lassen und sind ihm sofort hinterhergegangen. Als Maria am leeren Grab stand und Jesus hat nur ihren Namen ausgesprochen, da hat sie fast das Herz zerrissen. Als die Emmaus-Jünger erkannt haben, wie Jesus betet, da haben sie sofort gemerkt, das kann nur einer sein. So spricht nur Jesus. Also wir sehen das wirklich unfassbar eindrückliche Wesen von Jesus und dass da die Kinder natürlich auch dahin wollten und gemerkt haben, was Jesus für ein lieber Mensch ist, das ist doch nur nachvollziehbar. Jesus wollte die Kinder gerne bei sich haben, Jesus hatte die Kinder lieb und wir wissen aus Hebräer 13, Vers 8, ja, Jesus Christus dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber warum ist das für uns wichtig? Charles Spurgeon, den werde ich heute noch öfter mal zitieren, der hat nämlich eine ganze Menge zu dem Thema auch erzählt. Der sagte mal, unser Herr Jesus Christus fühlte sich offensichtlich sehr zu den Kindern hingezogen. Wer also Kinder als eine Last oder Plage in der Welt ansieht und sie behandelt, als ob sie einfach kleine Betrüger oder Einfallspinsel wären, zeigt damit, dass er wenig von Christi Sinn hat. Das trifft, denke ich, sehr gut. Was könnte dann für uns ein Hinderungsgrund sein, dass wir Kinder zu Jesus kommen lassen? Mir ist aufgefallen, ich glaube, viele Christen glauben nicht richtig, dass Kinder sich bekehren können. Und ich persönlich bin zum Beispiel kurz nach meinem 14. Geburtstag zum Glauben gekommen, also da war ich nicht mehr richtig Kind, aber auch nicht erwachsen. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt einfach mal den Test hier im Gottesdienst. Wer von euch war unter 20 Jahre alt, als er zum Glauben kam? Okay, lasst mal die Hand oben. Wer war unter 18, unter 16, unter 14? Immer noch viele, gehen wir mal weiter. Wer war unter 12? Ja, 10 oder jünger? Das sind immer noch eine ganze Menge. Also ich glaube, wir stellen fest, die meisten hier, die Masse, ist im Kinder- oder Jugendalter von euch zum Glauben gekommen. Das alleine reicht eigentlich schon, um die ganze Predigt heute zusammenzufassen, wenn ihr euch jetzt nur mal umgeguckt habt. Und ich kann jetzt, also ja, ich frage mich, hört mal in euch selber rein, habt ihr euch die Bekehrung von Kindern genauso wichtig sein lassen wie die von Erwachsenen? Habt ihr da den gleichen Fokus drauf gelegt? Und denkt nochmal an unseren Test, den wir gerade gemacht haben. Also ich kann sagen, uns als Gemeinde ist das auf jeden Fall sehr wichtig und da bin ich auch froh drüber. In allen drei Gebetskreisen, die wir haben, beten wir auch immer für die Kinder, für den Kindergottesdienst, für die Mitarbeiter und das ist auch vollkommen richtig so. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, die Mitarbeiter im Kindergottesdienst, die treffen sich auch vor dem Kindergottesdienst jeden Sonntag immer und beten auch für ihre Kinder. Ja, mancher fragt sich, wer ist denn da jetzt eigentlich dafür zuständig für die ganzen Kinder? Ja, in erster Linie sind es natürlich mal die Eltern, das ist ganz klar. In 5. Mose 6, in den Versen 5 bis 7 heißt es: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also es heißt hier von vornherein gleich deinen Kindern. Also offensichtlich klar, es geht hier an die Väter, an die Mütter. Und dann heißt es noch, was ich sehr interessant finde, einschärfen. Nicht erwähnen, sondern einschärfen. Und einschärfen tun wir ja eigentlich nur Sachen, die wir für extrem wichtig halten. Also zum Beispiel schärfen wir Kindern ein, rennen niemals auf die Straße, ohne zu schauen, ob ein Auto kommt. Das schärfen wir ihnen richtig fest ein. Oder ich kann mich als Kind erinnern, da war ich oft bei einer alten Frau und die hat immer zu mir gesagt: Ja, wenn du da irgendwelche so Tabletten auf dem Boden findest, die darfst du auf keinen Fall essen, das sind keine Bonbons. Das habe ich ungefähr 100 Mal gehört, ich habe es nach dem ersten Mal kapiert, aber eingeschärft wurde es mir 100-fach mindestens. Also Erwachsene schärfen Kindern das ein, was sie für absolut hochgradig wichtig halten. Und hier sagt Gott persönlich: Liebe Eltern, ihr sollt Gottes Wort einschärfen bei euren Kindern. Und die Eltern kriegen auch gleich die Anweisung, wann sie das tun sollen, nämlich wenn sie in ihrem Hause sind oder unterwegs. Also ich persönlich bin immer in meinem Haus oder unterwegs und das ist bei euch auch so. Von daher, es ist klar, ihr sollt es einfach immer machen, den Kindern Gottes Wort einschärfen. Und dann haben wir auch gleich noch die passende Tageszeit, nämlich ob man sich niederlegt oder aufsteht. Den ganzen Tag halt. Genau. Das heißt, der Name Jesus, der sollte für Kinder wirklich schon eingemischt werden mit den ersten, eigentlich mit den ersten Worten, die sie überhaupt hören, von Beginn ihres Lebens an. Wenn sie schreiben lernen, wäre es vielleicht gut, wenn der Name Jesus das Erste wäre, was sie schreiben könnten. Ja, wird in der Schule so nicht passieren, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und die Eltern investieren wirklich alles Mögliche eigentlich in die Kinder. Da wird wirklich viel, viel Zeit, viel Geld reingesteckt für Vereine, für Sport, Schule, Musik und auch Freizeit. Und das ist gut so. Also lasst es euren Kindern da ruhig gut gehen. Aber wenn ein Kind Jesus nicht kennenlernt, dann ist das unterm Strich wertlos. Es wird alles wertlos sein am Ende. Und ein junger Mensch, der ist mit so vielem noch nicht konfrontiert, was er besser auch nie wissen würde. Und von daher säen Eltern und Lehrer in der Kinderstunde auf einen Boden, der fruchtbar ist. Und zwar wahrscheinlich einer, der fruchtbar ist, als er jemals überhaupt wieder sein wird. Und es ist sehr wichtig, dass wir das als Grundprinzip, als ganze Gemeinde verinnerlichen. Das ist der fruchtbarste Boden, den es überhaupt geben wird. Manche denken, das macht erst ab einem gewissen Alter Sinn, den Menschen das Evangelium zu predigen. Aber auch ihr seid der Gegenbeweis gerade gewesen in unserem kleinen Test. Im Gegenteil, ein Kind ist viel leichter bereit anzuerkennen, dass es Fehler macht, dass es sich auf andere verlässt, dass es sich auf Jesus verlassen kann als Menschen, als Erwachsene, ja, als erwachsene Menschen. Die neigen mehr dazu, hoch von sich zu denken und meinen, sie schaffen alles aus eigener Kraft und haben das nicht nötig. Kinder sind da eher dazu bereit. Und was auch allzu gerne vergessen wird, ob wir jetzt hergehen und unterrichten die Kinder oder nicht. Der Teufel, der versucht auf jeden Fall, ihnen seine Irrlehren beizubringen. Er wird immer tätig sein, egal ob wir untätig sind oder nicht. Und klar, der einzige Weg, die Spreu aus dem Herzen eines Kindes zu bekommen, ist natürlich, es bis zum Rand mit gutem Weizen zu füllen. Und ich will euch ein Bild von einer Frau zeigen. Das ist die Frau hier, das ist erst einige Wochen her, da war ich an ihrem Grab gestanden und die Frau ist das jüngste von 25 Kindern. Also das heißt, wenn du jetzt vielleicht so 4 oder 5 hast oder 7, ist gar nichts. 25. Ja, im Vergleich zu 25 ist das gar nichts. Ja, ist schon eine Menge. Auch 4 oder 5 ist viel und 7, aber 25, das ist richtig viel. Und ich habe mal gehört, dass Kinder, die aus Großfamilien kommen, oft nicht so viele Kinder wollen Und es war bei ihr auch so, 25 war ihr zu viel, deswegen hat sie es mit 19 gut sein lassen. Und 9 von den Kindern sind bereits im Kinderalter gestorben und 2 weitere schon zu ihren Lebzeiten. Und sie hat sich aber sehr intensiv um ihre Kinder gekümmert. Und zwar haben die das Vaterunser gelernt, sobald die reden konnten. Mit 5 Jahren haben sie alle lesen gelernt. Jungs und Mädchen sind gleich erzogen worden, wohlgemerkt in der damaligen Zeit, eine relative Ausnahme. Jeden Tag haben die Kinder als erstes ein Kapitel aus der Bibel gelesen und einen Psalm. Und eines der Mädchen las zum Beispiel mit 8 Jahren schon das Neue Testament. Also auf Griechisch natürlich, ist klar, ne? Auf Griechisch las die das Neue Testament 8 Jahre. Und noch dazu hat diese Frau sich Zeit genommen, für jedes ihrer 19 Kinder einzeln zu beten am Abend, hat sie alle genommen, was ich übrigens eine ausgezeichnete Idee finde, mit Kindern einzeln zu beten, weil ich glaube, generell mit Menschen einzeln zu beten, es übt einfach mehr Einfluss auf den Charakter aus als das öffentliche Gebet, also natürlich mehr auf den Menschen, nicht auf Gott. Und wenn jemand sagt, das waren andere Zeiten, dann muss ich dazu noch sagen, nein, für diese Kinder gab es auch 6 Stunden am Tag noch anderen Unterricht, nämlich Grammatik, Mathe, Geschichte, Shakespeare, also Literatur, alles nach einer von ihr entwickelten Lernmethode. Und jetzt fragt ihr euch, wer ist diese Frau eigentlich? Es ist die Mutter von den beiden Männern. Das ist Susanna Wesley, die Mutter von John und Charles Wesley. Und ich glaube, der Erfolg, wir wollen Menschen nicht zu hoch heben, aber ich denke, der Erfolg, 2 solche Söhne hervorgebracht zu haben, spricht durchaus auch Bände. Und ich will euch noch eine Person in der Bibel zeigen, bei der ist das ganz genauso gewesen. Das war der junge Timotheus. Über Timotheus heißt es, er in 2. Timotheus 3, Vers 15, er kannte die Schrift von Jugend an. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wieso kannte denn der Timotheus die Schrift von Jugend an? Kein Problem, blätter genau eine Seite zurück. Er kannte sie wegen seiner Mutter Eunike und seiner Großmutter Lois. 2. Timotheus 1, Vers 5. Also wir sehen, die Sonntagsschule ist kein Ersatz für die Unterweisung von Gottes Wort in der Familie. Psalm 34, Vers 12 sagt David, kommt her zu mir, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und ich denke, wir hätten alle sicher nichts dagegen, in die Fußstapfen von David zu treten. Das wäre fein. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also das heißt, das erste Erziehungsziel für Eltern ist, Kindern die Furcht des Herrn zu lehren. Und Timotheus wurde sicher sogar schon im Alten Testament unterwiesen, weil wenn wir einfach mal das Rechnen anfangen, wie alt seine Mutter und seine Großmutter und er waren, dann merken wir, als er Kind war, war sein Dienst eigentlich noch nicht begonnen. Und von daher hat er von Anfang an da eine gute Unterweisung bekommen und dann haben eben seine Mutter und seine Großmutter auch wohl Jesus kennenlernen dürfen. Und wie viel besser haben es da Kinder heute, die noch das ganze Neue Testament lernen dürfen und nicht nur das Alte Testament, wo Gott so viele Dinge offenbart hat, die bisher verborgen waren, also zur Zeit von Timotheus verborgen waren. Und was ich interessant finde über Timotheus, es heißt, du kennst die Schrift. Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder von uns sich trauen würde zu sagen, ich kenne die Bibel, sondern wir wissen alle, da gibt es eine ganze Menge zu lernen. Und das finde ich wirklich stark, dass es über ihn heißt, ja du kennst die Schrift. Und da zeigt sich auch wieder die gute Arbeit seiner Großmutter, die gute Arbeit seiner Mutter. Und wer weiß, ob wir Timotheus heute vielleicht kennen würden, ohne die beiden. Und wir sehen auch am Beispiel des Timotheus, wie viel Gott aus Menschen machen kann, die frühzeitig zu ihm kommen. Und es ist schön, wenn Menschen mit 70 oder 80 Jahren zum Glauben kommen. Da freuen wir uns drüber. Wir haben zu Beginn das Gleichnis von den Arbeitern vom Weinberg gehört und wir freuen uns wirklich über jeden Arbeiter, der in Gottes Weinberg kommt. Ob er zur ersten Stunde kommt oder zur 11. Stunde. Wir freuen uns über alle. Aber mehr erreichen werden die Menschen, die zur ersten Stunde in Gottes Weinberg kommen. Und jetzt stellt euch mal vor, was könnte aus den Kindern mal werden? Wer weiß es? Vielleicht werden die irgendwann mal das Evangelium zu irgendeinem Stamm bringen, den heute noch kein Mensch kennt. Oder vielleicht werden die Kinder, die wir hier haben, die Bibel in eine Sprache übersetzen, in die sie noch nie übersetzt wurde. Wir wissen es nicht. Oder vielleicht gründen sie irgendwo auf der Welt Gemeinden, werden viele Menschen für Jesus gewinnen. Wer weiß das? Also wir sehen, die Chance, dass Gutes aus der Arbeit erwächst, ist sehr hoch. Und jetzt habe ich viel über die Eltern erzählt. Ich will auch noch auf eine zweite Säule eingehen, die ich dafür sehr wichtig halte. Und das ist der Kindergottesdienst, die Sonntagsschule. Und die Kinder, die Gott uns anvertraut hat, die sind immer eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Charles Spurgeon meinte mal, ein Kindergottesdienstlehrer hat womöglich eine noch größere Verantwortung als der Prediger im Gottesdienst. Weil der Prediger, der predigt zu Erwachsenen, die haben eigenes Urteilsvermögen. Und wenn ihnen der Prediger nicht gefällt, dann können die woanders hingehen. Aber die Kinder, die können das nicht machen. Die sitzen da und sie glauben das, was der Lehrer ihnen erzählt. Das heißt, würden wir die Kinder nur in schulischen Dingen unterrichten und würden denen jetzt erzählen, dass der Nordpol irgendwo in der Nähe vom Äquator liegt, dann wäre das zwar falsch, aber für ihr ewiges Seelenheil bedeutungslos. Aber wenn wir ihnen von Jugend auf falsche Dinge in Gottes Wort beibringen, dann ist das durchaus verheerend. Also es ist eine ernste Sache, wie immer, wenn Gottes Wort gelehrt wird. Es ist auch eine Lehre im Kindergottesdienst. Und so ist es zu behandeln, mit der vollen Ernsthaftigkeit, wenn Gottes Wort gelehrt wird. Und da frage ich mich manchmal, ich glaube, es liegt wahrscheinlich relativ vielen fern, den Kindergottesdienst als genau so wichtig einzuschätzen, lehrtechnisch, wie die Sonntagspredigt. Aber ich denke, dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Es ist eine Aufgabe für Gott, es ist ein Lehrdienst und so ist er auch auszuführen. Eine gute Arbeit mit Kindern erspart sicherlich eine hohe Anzahl an Seelsorgern im Alter. Und deswegen sollten vielleicht die besten Theologen in der Gemeinde bei den Kindern eingesetzt werden, weil da wird wirklich das Grundverständnis für Gott, für ihr ganzes Leben geprägt. Und das werdet ihr feststellen, dass viele Menschen das nicht mehr rauskriegen, ob es richtig oder falsch ist. Achtet mal drauf. Frühe Gottesfurcht bewahrt vor schlechtem Umgang. Und ein Kind oder junger Mensch, der früh zu Jesus findet, der wird viele Irrwege sich ersparen in seinem späteren Leben. Der wird manche Bekanntschaften zum Beispiel machen, die segensreich sein werden für sein Leben. Und er wird einfach weniger Jugendsünden mit sich herumtragen. 1. Korinther 15, 33. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kein deutsches Sprichwort, nein, kommt aus der Bibel. Und wer in schlechte Gesellschaft geraten ist, der wird es auch oft schwer haben, da wieder rauszukommen. Und da bin ich sicher, da sitzen auch viele Menschen unter uns, die können das auch bestätigen. Dass wenn man in schlechte Gesellschaft geraten ist, ist es oft schwer, wieder rauszukommen. Und von daher, wer früh zu Jesus kommt, dessen Leben wird in ganz anderen Bahnen verlaufen. Das ist sicher. Ich erzähle euch ein bisschen von unserem Kindergottesdienst. Würden wir jetzt die Kinderstunde zum Beispiel nur nutzen, um irgendwas mit den Kindern zu spielen, dann wären die zwar verräumt und ihr könntet hier alle in Ruhe sitzen, aber welchen Wert hätte das für die Ewigkeit? Oder was könnten wir als Leiter des Kindergottesdienstes am Richterstuhl Christi eines Tages vorzeigen? Gar nichts. Und das ist uns auch bewusst. Und wir beginnen zum Beispiel oft mit einigen Liedern, vielleicht hat es mancher auch schon gehört. Ich höre es gerade schon wieder, Joch. Ja, warum machen wir sowas? Also ich habe mich da immer gefreut in den alten Gemeinderäumen, weiß nicht, wer die von euch noch kennt, da war das alles so ganz nah dran und da habe ich die immer ständig hören können, die Kinder, wie die da voller Begeisterung und mit Elan gesungen haben. Und mich hat es nicht gestört, mich hat es immer gefreut, weil ich gedacht habe, da wird gerade ein Mensch für sein ganzes Leben geprägt und hört Gottes Wort und wird vieles davon nicht mehr vergessen. Für mich war es immer schön. Und von daher, wenn ihr die Kinder jetzt mal hört im Nebenraum, dann freut euch darüber, weil da hören gerade Menschen Gottes Wort für ihr Leben. Und dann lernen wir zum Beispiel Bibelverse auswendig in der Kinderstunde. Mindestens einen pro Monat, macht 12 pro Jahr. Ich habe die Kinder von der 2. bis zur 4. Klasse. 36 Bibelverse, die bis dahin gelernt wurden. Wer von euch kann 36 Bibelverse sofort auswendig? Gar nicht so leicht, ja. Und manchmal habe ich auch schon zu den Kindern gesagt, heute haben wir den Vers Und dann haben sie zu mir gesagt, den kennen wir schon längst, den habe ich doch schon mit meiner Mutter daheim auswendig gelernt. Und da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich das höre. Da bin ich nicht traurig, dass jetzt meine Stunde anders ist, sondern da denke ich, perfekt, deine Mutter hat mit dir Bibelverse daheim auswendig gelernt. So soll das sein. Und da merke ich auch bei vielen Kindern, wenn ich dann manchmal hergehe und frage so die Verse vom letzten Jahr ab, sofort alle wie aus der Pistole geschossen, einer nach dem anderen. Und da sieht man auch die gute Arbeit, die manche Eltern investieren. Und danach gibt es eine Geschichte aus der Bibel, und wo ich auch wirklich froh bin, dass wir das hier in der Gemeinde machen. Wir machen nicht nur die typischen Kindergeschichten, sondern wir gehen durch die ganze Bibel durch. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass das hier so ist. In Psalm 119, Vers 9, übrigens, da gibt es auch ein Lied dazu, wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen. Das singen wir auch öfter. Und jetzt dürft ihr auch wissen, woher ich so genau weiß, wo dieser Vers steht. Nämlich mal wieder aus einem Kinderlied, was geblieben ist. Da heißt es, ja, wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen, wenn man sich hält an deine Worte? Und dafür müssen Kinder Gottes Wort kennen. Paulus sagt in der Apostelgeschichte zu den Ältesten von Ephesus, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gelehrt. Ich habe nichts für mich behalten. Und das Gleiche, das muss auch für die Arbeit mit Kindern gelten. Es gibt keinen Teil der Bibel, wo es heißt, der Teil ist nur für Älteste oder nur für Erwachsene. Das gibt es nicht. Die ganze Bibel ist für Gottes Wort. Angefangen 1. Mose 1, aufgehört Offenbarung 22, Vers 21, alles, was dazwischen ist. Und je eher die Kinder das verinnerlichen, umso besser. Ich habe mal ein Interview gelesen, da hieß es zum Beispiel, die Hölle darf in der Arbeit mit Kindern nicht erwähnt werden, sondern nur die Liebe Gottes. Und da habe ich mir gedacht, okay, was sagt uns Offenbarung 22? Wir dürfen nichts weglassen von Gottes Wort. Und dann dürfen wir auch für Kinder nichts weglassen. Wir wollen da versuchen, nichts überzubetonen und nichts unterzubetonen. Aber wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes lernen, so gut wir das eben können. Und was ich glaube, wenn eine Lehre einem Kind zu schwer ist, dann bin ich der Überzeugung, dann liegt es wahrscheinlich häufiger mal an der Auffassung des Lehrers als an der Unfähigkeit des Kindes. Vorausgesetzt, das Kind hat sich zu Gott bekehrt. Dann sollten wir beim Lehrer vielleicht suchen. Ja, was sind Hauptgründe eben für diese Arbeit mit Kindern? Ich fasse es nochmal zusammen. Veränderungs- und zuhörbereitere Herzen als Erwachsene. Formbarere Herzen als Erwachsene, nicht so stur. Sie können sich viele Irrwege ersparen in ihrem späteren Leben. Sie können Gott viel länger dienen. Und, was viele vergessen, sie sind unsere Leiter von morgen. Das ist die nächste Generation. Und dann möchte ich noch was über den Lehrer im Kindergottesdienst sagen. Es ist ja so, ein Hirte, der muss eigentlich gut auf seine Schafe aufpassen. Er muss die richtigen Weidegründe aussuchen, weil würden zum Beispiel gerade die kleinen Lämmer was Giftiges essen, das könnte sie vielleicht schnell töten, weil sie so klein sind, oder zumindest ihnen schwere Schmerzen bereiten. Also der muss sehr sorgfältig arbeiten und trotzdem hat wahrscheinlich, nimmt kaum einer Hirten wahr. Aber es gibt sie noch in Deutschland, mehrere tausend tatsächlich. Aber von ihrem Berufsstand hat man irgendwie noch nie was gehört, finde ich. Also ich habe noch nie gehört von der Hirtengewerkschaft zum Beispiel oder dass die gerade mal wieder streiken. Es sind ja keine Fluglotsen oder sowas, sondern es sind halt Hirten. Und so ist es aber eigentlich auch oft mit den Sonntagsschullehrern. Die sieht kein Mensch eigentlich. Kaum einer sieht die in den meisten Gemeinden. Und ich bin überzeugt, viele Christen in ihren Gemeinden, die wissen überhaupt nicht, wer den Dienst macht in ihrer Gemeinde. Die wissen gar nicht, wer dafür zuständig ist. Und so ist es auch oft eben mit dem Hirten. Und da, ja, habe ich auch schon manchmal gemerkt, wenn so Gemeinden stolz sind auf gewisse Prediger, das habe ich schon oft gehört, ja, kennst du den und den Prediger, der geht bei uns in die Gemeinde. Also die werden so manchmal fast wie Fußballstars hofiert oder so, schau, das ist unser Prediger, das ist unser Pastor. Aber es hat noch nie jemand zu mir gesagt, schau mal, was wir für gute Kindergottesdienstleiter haben. Aber auch das sind Lehrer, von denen oft keiner Notiz nimmt. Und von daher, das dürfen wir niemals gering achten. Ein Prediger steht hier vorne, die anderen Prediger stehen in den Nebenräumen und predigen auch Gottes Wort. Und das ist ein Missstand, wenn wir dafür kein Herz haben als Gemeinde. Daher, wenn du die Gelegenheit hast, sag ruhig mal Danke zu den Lehrern. Und ja, was könnt ihr tun? Es ist so ein guter Hirte, der schaut ja auch nicht nur einmal in der Woche nach seinen Schafen, weil würde er das machen, dann wären sie wahrscheinlich verhungert in der Zwischenzeit. Der gute Kindergottesdienstlehrer, der denkt auch unter der Woche an seine Kinder und betet für die. Und da könnt ihr ihm helfen. Stellt euch mal vor, wir sind hier gut 100 Leute. Wenn jeder von uns das auf seinen Gebetszettel nimmt, sind es 100 Gebete am Tag. Und in einer Woche 700 Gebete für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, für unsere Lehrer in der Gemeinde. Und da bin ich sicher, das würde nicht ohne sichtbaren Erfolg bleiben. Und was mir auch ein Anliegen ist, ist zu betonen, die Arbeit mit Kindern ist auch Männersache. Das wird in fast allen Gemeinden, ne, wird es alleine den Frauen zugeschoben. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Missstand. Ich denke mir manchmal, was sollen die Kinder denn jetzt eigentlich denken? Die denken vielleicht irgendwann, Glaube ist eine Sache für Kinder und Frauen, weil ich habe noch nie einen Mann gesehen, der das damit zu tun hat. Und denkt mal an Josef, an David, an Paulus, was für starke Männer. Wir wissen, Glaube ist Männersache und nicht nur Kinder- und Frauensache. Ja? Aber woher sollen Kinder das wissen, wenn sie keine Männer wahrnehmen können, die glauben? Ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir mittlerweile Gemeinden sehen, die Frauen leiten müssen, weil es keine Männer mehr gibt, weil sie auch vorher keine Männer gesehen haben, die sie angeleitet haben. Jeder Mensch hat und braucht Vorbilder. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ein 12- oder 14- oder 16-jähriger Junge, der wird sich keine Frau zum Vorbild nehmen, genauso wie ein Mädchen sich umgekehrt nicht einen Mann zum Vorbild nehmen wird. Von daher, unsere Kinder, unsere Jugendlichen in jeder Gemeinde, nicht nur unsere, sondern generell, die brauchen Männer, die sie lehren, die ihnen zeigen, dass Glaube Männersache ist. Also wir dürfen den Kindergottesdienst nicht betrachten als so eine Abschiebeeinrichtung, damit die Erwachsenen in Ruhe zuhören können, sondern es ist eine ganz ernsthafte Veranstaltung. Allen Eltern ist klar, dass ihre Kinder in die Schule müssen. Ja, da kommt ja keiner auf die Idee, dass er sagt, nee, ich lasse die Kinder daheim, die müssen jetzt auf meinem Acker daheim helfen oder irgend sowas und Schule braucht man nicht. Das denkt kein Mensch in Deutschland. Und wie viel wichtiger ist da die Sonntagsschule, wo Gottes Wort gepredigt wird? Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und ich denke, jeder Kindergottesdienstlehrer, der profitiert selber mehrfach. Natürlich wartet im himmelreicher Lohn auf ihn. Aber was auch für ihn ein Vorteil ist, wenn du Kindern das Wort Gottes beibringen willst, dann musst du das so richtig in alle Einzelteile zerlegen, um es möglichst einfach zu machen. Und würden wir jetzt hergehen und würden einen Motorenblock zum Beispiel mal zerlegen, da würden wir viel besser verstehen, wie das Teil funktioniert, wenn wir den mal auseinanderlegen und wieder zusammenbauen würden. Und so ist das auch mit Geschichten für Kinder. Man muss es ganz fein zerlegen und danach wieder zusammensetzen. Und wenn du das machst als Lehrer, da hast du auch selber ein ganz anderes Verständnis für biblische Geschichten, ne? Wie wenn man nur grob drüber liest. Ja, es ist wirklich ein starker Job der Sonntagsschullehrer. Und auch Charles Spurgeon, tollen Satz hat er mal wieder gebracht. Mir wäre der Titel Sonntagsschullehrer viel lieber als ein Doktortitel oder irgendein anderer Ehrentitel. Das ist mal ein Wort. Was interessieren in 100 Jahren, wenn wir alle tot sind, was interessiert da ein Doktortitel, den wir hatten? Niemand. Wird keinen mehr interessieren. Aber der Titel Sonntagsschullehrer, der ist was wert vor Gott. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, den kennt fast niemand aus der Bibel. Der heißt Obadja. Nicht zu verwechseln mit dem Propheten Obadja, das ist ein anderer, sondern Obadja war Hofmeister am Hofe Ahabs und Isabels, also sprich dem wahrscheinlich schlechtesten Ort, wo ein Christ oder ein Mensch, der an Gott glaubt, sich befinden kann. Und Obadja, kein Mensch kennt ihn, oder die wenigsten kennen ihn, sage ich mal. Der wird vielen nicht so ein Begriff sein. Er sagt zu Elia, der selber von sich sagte, ich bin der Letzte, der in Israel an Gott glaubt. Da sagt Obadja, nein, ich fürchte den Herrn von meiner Jugend an. Also der Glaube, der in Obadja, dessen Name des Herrn Diener bedeutet, gelegt wurde in seiner Jugend, der war stark genug, um am Hofe direkt neben Ahab und Isabel bestehen bleiben zu können. Also der Glaube an Gott wurde damals für was Primitives, Altmodisches gehalten. Und Obadja, der kannte Gottes Wort so gut, er konnte standhalten. Es gab keinen öffentlichen Gottesdienst, wo er hingehen konnte. Er hatte keine Gelegenheit, auf die Homepage von seiner Gemeinde zu gehen und die Predigt nachzuhören. Kein Sermon online für ihn, sondern er war, wo er halt eben war. Aber das Wort Gottes, was in seinem Herz in der Jugend gelegt wurde, das war stark genug, um dort standhalten zu können. Und das ist wirklich ein faszinierender Mann für mich. Und ich erzähle euch noch eine zweite Geschichte, habe ich neulich gehört. Ich hoffe, ich bringe es richtig zusammen. Die Gideons, die kennen ja viele, die verteilen Bibeln auf der Welt. Und die sollten irgendwo in Afrika mal welche ausliefern. Und die haben sich dann völlig verfahren, total irgendwohin in die Wildnis verfahren, haben überhaupt nicht mehr gewusst, wo sie sind und sind stundenlang in der Gegend rumgefahren und waren dann am Ende irgendwo im Nirgendwo, wo sie nie hin wollten und auch nicht wussten, wie sie da wieder wegkommen. Und dann ist da eine kleine Hütte gewesen und da war dann eine Lehrerin und viele Kinder und die Kinder, die hatten Lepra und waren dadurch weit isoliert von allen. Absolut isoliert von jeder Gesellschaft. Und haben sie zum Beispiel auch ein 9-jähriges Mädchen so hinten sitzen sehen und die war schon blind, weil das Lepra ihr Augenlicht zerstört hatte. Und es war natürlich klar, sie, auch ihre Lebenszeit wird begrenzt sein dadurch. Und weil sie sich so völlig verfahren haben, haben sie sich dann von der Lehrerin überzeugen lassen, dass sie da bleiben. Und sie sind in die Schule hineingegangen und was macht man natürlich am besten? Sie sind hergegangen. Und sie haben den Kindern das Evangelium gepredigt und haben den Kindern und der Lehrerin eine Bibel geschenkt. Die sollte eigentlich woanders hin, aber sie dachten, okay, das ist der richtige Ort. Und dann haben sie hinten das Mädchen gesehen und haben gesehen, aus den blinden Augen von dem Mädchen, da liefen die Tränen raus. Und dann haben sie dieses 9-jährige Mädchen gefragt, was ist los mit dir, warum weinst du? Und das Mädchen hat dann zu ihnen gesagt, mein ganzes Leben war ohne Hoffnung, aber heute habt ihr mir durch Jesus Hoffnung gebracht. Und der Satz allein, der sagt für mich eigentlich schon mehr wie eine ganze Predigt, mehr als alles, was man predigen könnte. Als Jesus mit den Emmaus-Jüngern gesprochen hatte und sie sind wieder weggegangen, da haben sie danach gesagt, brannte es nicht wie Feuer in uns. Und wir können sagen, in Jesus, da brannte auf jeden Fall ein Feuer für die Kinder. Und ich hoffe, dass das in unserer Gemeinde ganz genauso ist. Und in wem das Feuer heute schon brennt, in dem soll es weiter brennen. Und wenn es in jemandem noch nicht brannte, dann bete ich zu Gott, dass es spätestens heute entzündet worden ist. Amen.